Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Sven Schulze. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, guten Tag, ich bin Sven Schulze. Ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Tourismus, dort Vizepräsident dieses Ausschusses. Bin 41 Jahre alt, Vater von drei Kindern oder Familienvater von drei Kindern, lebe mit meiner Familie in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Und bin seit 2014 Mitglied hier des Europäischen Parlaments und in Deutschland, in Sachsen-Anhalt, Generalsekretär der CDU. Und vom Beruf bin ich Ingenieur, habe viele Jahre in der Automobilzulieferindustrie gearbeitet, war zuletzt, bevor ich dann ins Parlament gewechselt bin, Vertriebsleiter eines mittelständischen Maschinenbauunternehmens und so ein bisschen die Zeit des Ingenieurseins habe ich jetzt übertragen können auch auf die Automobilindustrie. Ich war in der letzten Legislatur auch Mitglied im Abgasuntersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments. Also kann quasi das, was ich in der Wirtschaft gemacht habe, hier auch ein Stück weit weitermachen im Europaparlament.
Als Ingenieur, Sie haben ja eine Erfahrung in der Automobilindustrie. Hat eigentlich noch nie so eine große Welle von großen Innovationsthemen in der Mobilität gegeben, oder? Also wir haben Elektromobilität, wir haben automatisiertes Fahren, wir haben immer mehr neue Nutzungsformen, also Share-Roller, man share mein Fahrrad, share mein Auto in den Großstädten. So viel an Innovation und Veränderung ist in der Autoindustrie eigentlich in den letzten 120, 30 Jahren nicht passiert, oder?
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das ist ja im Moment auch die große Herausforderung für die Autoindustrie, für die Automobilindustrie, dass man sich nicht auf einen Themenkomplex konzentrieren kann und versucht, dort entsprechend Lösungen zu finden, sondern man muss sich parallel auf verschiedene Themen konzentrieren. Und da ist es so, wir haben die ganze Thematik mit Emissionen, ja, was eine riesen Herausforderung ist für die Industrie, die Vorgaben, die ja im Wesentlichen aus Brüssel dann gemacht werden, umzusetzen. Das Thema autonomes Fahren ist ein weiteres Thema, wo auch die Kunden, die Nutzer gemeinsam natürlich also Lösungen erwarten, gemeinsam gebracht von der Politik und von der Industrie und viele, viele andere Themen. Also es ist im Moment eine hochspannende Zeit, aber auch eine sehr herausfordernde Zeit. Und zusätzlich kommen neue Player auf den Markt. Also der Daimler, Audi oder BMW wird zukünftig auch noch Wettbewerb bekommen. Auf der einen Seite der Welt mit Apple und Google. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Chinesen anguckt, wer da schon mal auf einer Automobilmesse war und gesehen hat, dass da von heute auf morgen ein neues Unternehmen aus dem Boden gestampft wird, manchmal auch ganz schnell wieder weg ist, aber trotzdem da auch ein Wettbewerb entsteht. Also dieser Wettbewerb und dieser Wandel so in der jetzigen Zeit, den gab es in der Vergangenheit so extrem aus meiner Sicht auch nicht.
Aber wenn man sich jetzt die ganzen Themen und die Verkehrspolitik anguckt, für den politischen Laien, welche Aufgaben hat die Europäische Union da eigentlich? Also wir wissen ungefähr, dass es gibt den Bund und es gibt eben auch das Autobahnnetz und eben Landstraßen, die dann auch Kraftfahrtstraßen, die auch dem Land noch zugeordnet sind. Aber welche Aufgaben hat die Europäische Union eigentlich in Sachen Verkehr grundsätzlich?
Ja, es gibt vielfältige Aufgaben. Also ich kann da mal drauf eingehen in den verschiedensten Bereichen. Zum einen ist es ja so, wir müssen uns immer vorstellen, wir leben ja in Deutschland nicht allein auf einer Insel, sondern wir wollen mit unseren Autos spätestens dann, wenn wir mal in den Urlaub fahren, auch die Grenzen Deutschlands verlassen, ja, und wollen halt grenzüberschreitend unterwegs sein. Da müssen ja die gleichen Regeln gelten, sowohl für die Verkehrsregeln als auch für Zulassung von Fahrzeugen. Also es ist doch für uns heute ganz normal, dass ich mit meinem Auto, was ich in Deutschland nutze, in Deutschland gekauft habe, kreuz und quer durch Europa fahren kann und dass ich da nicht irgendwo Probleme kriege, was die Zulassung dieses Autos angeht. Das heißt, wir brauchen grenzüberschreitende Regeln. Die kommen nur zustande, wenn wir uns da europäisch einigen und das machen wir in allen Bereichen. Also wenn ich auf das Thema Typenzulassung eingehe, wenn ich auf den rechtlichen Rahmen für den Binnenmarkt eingehe und so weiter. Das heißt, hier in Europa, in Brüssel, geben die Regeln vor, Und gemeinsam natürlich für die gesamte Europäische Union. Ja, das, wir sind ja hier die 27 Mitgliedstaaten, die sich dann auf die Regeln einigen und die gelten dann in jedem Mitgliedsland. Das heißt, mein Auto, was ich in Deutschland kaufe, kann ich überall dann auch nutzen. Und ich habe mal in der Vergangenheit, als wir noch nicht über autonomes Fahren und so gesprochen haben, ein ganz simples Beispiel gebracht, was die Normung angeht, was die Gleichteile und so weiter angeht. Wenn ich mit meinem Auto in Deutschland zur Tankstelle fahre, kann ich ganz normal die Zapfpistole in den Tankstutzen stecken. Das kann ich aber in Portugal, das kann ich in Zypern, das kann ich in Polen überall auch, ja, weil wir das auch vorgeben, dass die Dinge auch entsprechend umgesetzt werden müssen. Und so kann man sich das in komplexeren Themen auch vorstellen. Ja, und das ist die Aufgabe der Europäischen Union. Wir sorgen dafür, dass quasi die Regeln in der gesamten EU gleich sind. Und das ist die wichtigste Aufgabe. Und die nationale Ebene muss sie dann umsetzen. Ja, die muss sie umsetzen auf Bundesebene oder dann natürlich tiefer noch Landesebene oder kommunaler Ebene. Aber die Basis muss halt immer gleich sein und wir müssen halt einen einheitlichen europäischen Rahmen dafür bilden.
Also es geht also im Prinzip aus marktwirtschaftlicher Sicht eben einen europäischen Markt zu schaffen, so dass Autohersteller Autos produzieren können, die dann nicht nur an die 80 Millionen Deutschen gehen, sondern an die 500 Millionen Europäer. Aber genau. Wie hat es denn beim Elektroauto bis dato geklappt? Wir haben immer noch das Problem, dass sehr viele Stecker, dass wir ein Ladechaos wenigstens in Deutschland haben, auch wenn ich nach Polen rüberfahre, also wirklich aus der Heimat in die nahen ins nahe Ausland, kann ich da so nicht ohne weiteres laden. Wie ist dieses Regulierungsthema eigentlich bislang gelöst worden in den letzten, ja, Sie sind 6 Jahre im Parlament?
Ja, ich sag mal, dieses Steckerchaos, wenn man das so bezeichnen will, was Sie jetzt gerade bei diesem einen Beispiel ansprechen, das hat natürlich auch ein Stück weit was mit den unterschiedlichen Technologien zu tun, die da auf den Markt geworfen wurden, auch von den Herstellern. Ja. So, und da ist es natürlich wichtig und da arbeiten wir auch dran, dass wir hier einheitliche Regeln finden, eine Regulierung finden. Heißt aber, dass wir also in jeglicher Gesetzgebung, das ist übrigens nicht nur im Verkehrssektor der Fall, also wir haben, ich kann mich an Abstimmungen auch an anderer Stelle erinnern, im Industriebereich, wo es darum ging, Ladeinfrastruktur erstmal überhaupt nur vorauszusetzen, also wo es darum geht, wenn man neue Gebäude errichtet im öffentlichen Bereich, dass dort vorgeschrieben sein sollte, dann beispielsweise, dass auch entsprechende Infrastruktur, was die Zuleitung von dem elektrischen Strom angeht, dass man das berücksichtigt und so weiter. Also das ist vielfältige Dinge sind dazu zu berücksichtigen. Wir haben es an anderer Stelle schon ein bisschen besser geschafft, auch wenn wir da noch nicht ganz zufrieden sind. Jeder nutzt ein Mobiltelefon, ein Smartphone, ja, ein Handy. So, und da hatten wir auch ein Riesenchaos an verschiedenen Lademöglichkeiten, wo, und jetzt haben wir es geschafft, dass wir vorgeschrieben haben, dass nur noch 3 verschiedene Varianten zur Verfügung stehen sollen in der Zukunft. Und so muss das natürlich auch beispielsweise, wenn Sie dieses Thema Laden von Elektrofahrzeugen ansprechen, auch bei den Themen angegangen werden. Das ist aber nicht immer ganz einfach, ja, weil wir reden ja teilweise auch jetzt bei diesem simplen Thema, vielleicht nicht im Detail, aber bei anderen komplexeren Themen darum, dass wir eine Art Wette für die Zukunft abgeben. Welche Technologie setzt sich eigentlich durch? Welche Technologie ist die sinnvollste und beste Technologie, die man dann auch entsprechend durch Gesetzgebung unterstützen muss? Und das sind manchmal auch Dinge, wo man vielleicht auch mal aufs falsche Pferd setzt, aber in Summe gesehen, am Ende, wenn es möglich ist, abzuschätzen, was am besten funktioniert, dann muss man da auch dafür sorgen, und das macht dann der Gesetzgeber, dass man da eine einheitliche Infrastruktur, wenn Sie jetzt dieses eine Thema gerade auch angesprochen haben, Ladeinfrastruktur anspricht. Aber das ist ein Themenkomplex von ganz, ganz vielen, die jetzt da beachtet werden müssen.
Ja, aber Sie haben
ein anderes Beispiel. Ein anderes Beispiel ist ja nicht nur die Struktur der Infrastruktur, sondern auch die Bezahlungsart. Ja, das ist ja auch eine Thematik. Ja, wie bezahle ich den Strom? Mit welcher muss ich jetzt 5 oder 10 verschiedene Karten, also Kreditkarten oder was auch immer nutzen? Das sind alles Themen, die funktionieren nicht, wenn man sie nur national löst, sondern das sind Themen, die natürlich bei uns beispielsweise im Verkehrsausschuss auch diskutiert werden. Und wir da auch beispielsweise Projekte anschieben, Geld auch geben für Entwicklungen aus dem Bereich Connecting European Facility, das fällt mir gerade als Beispiel ein. Das sind also alles Sachen, die wir hier auch in Brüssel auf den Weg bringen, um diese Vereinheitlichung auf europäischer Ebene zu gewährleisten.
Da stellt sich, also Sie haben eben selber auch das Beispiel mit dem Mobilfunksektor gebracht. Und in der Tat, es erinnert der ganze Markt jetzt im Bereich des Elektroautos erinnert auch sehr stark so an den Mobilfunk der 90er, vielleicht noch der Nullerjahre.
Genau.
Und es ist halt eine neue Technologie und es gibt noch relativ viele Standards. Es gibt auch noch sehr viele Player im Angebot. Wenn es aber jetzt so das Leitbild ist, das wird für den Konsumenten ungefähr so benutzerfreundlich wie der Mobilfunk. Welche Schritte sind denn dann noch als europäischer Gesetzgeber, Regulator, Normensetzer eben zu erledigen? Also auf welche Entscheidungen müssen jetzt noch kommen auf europäischer Ebene, damit es für den Nutzer wirklich so ein Erlebnis wird wie im Mobilfunk heute? Also wir können problemlos eben mit dem deutschen Vertrag in Polen, in der Tschechei, in Spanien telefonieren. Und haben im Prinzip einen Ansprechpartner und eine Lösung, die das alles sehr bequem abdeckt.
Also Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an, was für mich auch immer bei allen Debatten hier vorneweg steht. Der Nutzer muss am Ende den gleichen Nutzen beispielsweise eines Elektroautos haben, wie er ihn kennt, auch aus der Nutzung von ganz normalen Autos, die im Moment mit beispielsweise Otto- oder Dieselmotoren entsprechend unterwegs sind. Also mit dem, was er in den letzten Jahren, Jahrzehnten kennengelernt hat, wenn man jetzt vom Nutzer erwartet, dass er umsteigen soll, beispielsweise auf Elektroautos, es gibt ja noch andere Antriebsarten, über die wir hier auf europäischer Ebene ja auch reden, dann muss man natürlich den Komfort entsprechend bieten. Und das fängt bei dem Thema, was Sie schon ansprachen, an. Wie komme ich entsprechend an den Strom? Wie komfortabel ist das? Da muss natürlich auch geschaut werden, und das machen wir auch auf europäischer Ebene, wie ist da das Nutzerverhalten, auch vielleicht das Nutzerverhalten in der Zukunft. Im Moment reden wir darüber, dass wir an die Tankstelle fahren und uns Diesel oder Benzin dann ins Auto laufen lassen. In der Zukunft wird es vielleicht so sein, dass man mit seinem Auto dann bei seinem Arbeitgeber vor Ort, wenn man dann arbeitet und das Auto da 8 Stunden steht, es auftankt oder vor Ort zu Hause und. Also das sind alles Dinge, wo wir wissen, die Technik und auch das Nutzerverhalten ändert sich. Aber das Ziel muss sein, dass das komfortabel weiterhin bleibt. Und das sind Dinge, die wir hier besprechen, auch andere Themen wie ein diskriminierungsfreier Zugang. Wie kommt man überhaupt an die ganzen Sachen? Und das sind, was ich hier ansprechen möchte, ist halt, dass wir versuchen müssen, das für ganz Europa zu regeln. Ne? Wir reden jetzt oft über Deutschland. Wir haben in Deutschland viel bessere Voraussetzungen in vielen Bereichen, als wir das vielleicht in Rumänien oder auch in Polen oder an anderer Stelle oder Portugal haben. Wir müssen es aber versuchen, dass die Basis am Ende überall gleich ist. Und das ist die große Herausforderung auch da für die Europäische Union bei dem Thema.
Ja, aber konkret, was bedeutet das? Wann wird das Steckerchaos denn jetzt gelöst? Und auch, wann schaffen Sie die Voraussetzung, dass wir im Prinzip mit dem Elektroauto auf jeden Fall mit einer Bezahllösung überall in Europa laden können?
Naja, ganz so einfach ist es ja nicht. Ja? Wir haben ja die verschiedenen Hersteller, die ihre Systeme haben, und wir können ja nicht pauschal einen Hersteller einer Innovation, die er entwickelt hat, verbieten, weil wir sagen, wir haben uns jetzt komplett auf etwas anderes festgelegt, sondern wir müssen immer so eine Balance schaffen zwischen Innovation und Regulierung. Ja? So, das heißt, das eine ist, dass uns Entwickler, Hersteller Dinge präsentieren, wo sie überzeugt sind, dass das im Markt erfolgreich sein kann. Sonst hätten sie es ja nicht, sage ich mal, so weit gebracht. Und gleichzeitig wir auch aufpassen müssen, dass wir, was Regulierung angeht, was Vorgabe angeht, was man machen darf und was man nicht machen darf, dass man das nicht, sage ich mal, dass man diese Balance vernünftig hält, dass man das im vernünftigen Ausgleich hat. Und das ist für uns auch die Herausforderung, weil wenn Sie bei anderen Dingen sich das anschauen, ich habe ja vorhin das Thema Mobilfunk gebracht, da hat man ja auch gesehen, dass sowas sehr komplex ist und sehr, sehr kompliziert ist. Und so ist es halt hier auch. Ja. So, das ist vielleicht einfacher, wenn wir über Bezahlsysteme reden, dass man da eine Einheitlichkeit findet. Es ist aber komplizierter, wenn man die verschiedenen Anbieter der Elektrofahrzeuge hat und da dann entsprechend vorschreibt, wie und welcher Stecker denn am Ende zu nutzen ist. So, und das ist trotzdem unsere Aufgabe, daran arbeiten wir hier, da ist die Kommission in der Regel gefordert, die Vorschläge zu machen, und wir im Parlament, das ist ja meine Ebene hier, sind dann gefordert, gemeinsam beispielsweise mit Herstellern, mit Verbänden und mit den Nutzern, also mit den Menschen, zu schauen, welche Lösung ist am besten und was ist dann laut unserer Regulierung das, was wir idealerweise dann vorgeben, gesetzgebungsmäßig. Ja, und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit auch an der Sache, wenn man sich da ins Detail reindenkt.
Ist richtig, nur die Frage ist, gibt es denn nicht wenigstens so in Ihrer Fraktion eine gewisse Zielsetzung, wann ist europaweit bei der Bezahlsystem. Der Markt ist in der Tat, ich will jetzt auch nicht allzu große Forderungen anstellen. Wir haben zwar jetzt auch selbst in der Corona-Lage steigende Marktzulassungszahlen gesehen, aber wir reden ja auch immer noch über ein Prozent Neuwagenabsatz. Es ist noch nicht wirklich viel mehr. Wann ist der Markt reif genug, dass Sie wenigstens beim Bezahlsystem eine Entscheidung treffen? Kommt es noch in dieser Legislaturperiode, also bis 2024?
Ja, das kann ich im Detail nicht versprechen. Ich sag mal, weil das ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber im Moment muss ich Ihnen sagen, gibt es bei dem Thema andere Dinge, die beim Elektromobilität andere Dinge, die noch wichtiger sind. Also ich sage mal, das Bezahlsystem setzt ja voraus, dass ich erstmal irgendwo eine vernünftige Infrastruktur habe, die ich nutzen kann und wo ich dann bezahlen kann. Und das macht uns im Moment etwas mehr Sorgen, dass wir eine europaweit vernünftige Infrastruktur erstmal überhaupt haben, um Elektrofahrzeuge zu nutzen. So, ein zweiter Punkt ist, dass Elektrofahrzeuge nur dann genutzt werden können, wenn ich eine entsprechende Reichweite bekomme. Das heißt, das ist vielleicht ein kleines Ärgernis, dass man möglicherweise mit verschiedenen Bezahlsystemen im Moment noch rumhantiert, aber das ist nicht unser Hauptproblem, sondern unsere Hauptaufgabe ist es, sage ich mal, die Qualität so weit voranzutreiben, dass die Menschen gern bereit sind, auch auf ein Elektrofahrzeug oder ein Hybridfahrzeug umzusteigen. Und dass das im Moment noch mit verschiedenen Bezahlsystemen notwendig ist, das werden wir sicherlich, wird sicherlich sicherlich auch irgendwann ändern, aber ist im Moment nicht das, glaube ich, also unser Kenntnisstand nicht das Hauptproblem für die Nutzer, sondern das Hauptproblem für die Nutzer ist, dass sie sagen, wenn ich dieses Elektrofahrzeug nutzen möchte, dann möchte ich ähnlich gut damit umgehen können wie mit meinem herkömmlichen Auto. Und da sind wir im Moment noch ein Stück weit von entfernt.
Ja, zugegebenermaßen, also die ersten asiatischen Hersteller sind auch schon bei der Kostenparität, was das Elektroauto und vergleichbaren Verbrenner angeht. Die europäischen Hersteller kommen da erst so langsam hin. Gut, aber es ist ja dann noch ein anderes Thema in der Zukunftsmobilität, was momentan noch fast drängender ist. Das ist automatisierte Fahren.
Genau.
Wie stellt sich die europäische, also Sie sich als europäischer Parlamentarier die Zulassung vor? Wir hatten hier in den Zukunftsmobilisten schon ein Interview. In den USA gibt es jetzt schon diese viel beschworenen Flotten von Roboter-Shuttles in Phoenix, Arizona. Wenn ich an das Interview mit Mario Heger denke, da sind wir in Europa noch sehr weit von entfernt. Aber was planen Sie jetzt in Sachen Zulassung?
Ja, man muss immer verschiedene Dinge betrachten, sage ich jetzt mal. Also es ist zum einen so, wir haben ja das Thema Typenzulassung und da haben wir im Jahr 2018 eine Rahmengesetzgebung für die EU-Fahrzeugzulassung entsprechend geändert, um halt die Ansätze der einzelnen Nation für autonomes Fahren zu fördern. Ja, das heißt, haben erstmal schon vor einigen Jahren Voraussetzungen geschaffen, um EU-Vorschriften zur Automatisierung entsprechend auch auf den Weg zu bringen und in den nationalen Staaten dann auch umgesetzt zu bekommen. Wir müssen aber immer sehen, um was geht's im Detail. Es ist zum einen so, dass wir Gesetzgebung machen und Vorgaben geben, wie neue Techniken eingesetzt werden können. Ja, das heißt, ich sage mal, eine neue Technik in irgendeiner Form auch, wie die geprüft werden muss und welche Voraussetzungen diese Technik erfüllen muss, damit sie auch auf dem Markt eingesetzt werden kann und dann für den Kunden quasi nutzbar ist. Und eine andere Ebene, die ist auch ganz wichtig, die manchmal vergessen wird. Wir geben ja auch Vorgaben, welche Techniken wie im Auto eingesetzt werden müssen und ab wann das geschehen muss. Also das Jahr 2022 ist beispielsweise ein sehr, sehr spannendes Jahr, wo wir eine Pflicht haben für sehr, sehr oder eine Verpflichtung für die Automobilhersteller bei viele, viele Assistenzsysteme, die teilweise heute schon auch serienmäßig verbaut sind, dass die dann zukünftig wirklich in jedem Neuwagen auch drin sein müssen. Ja, das heißt einmal die Vorgabe, was ist ab wann Pflicht in einem Auto, wenn ich einen Neuwagen kaufe, und das andere ist die Voraussetzung, die technische Voraussetzung, die ich erstmal erfüllen muss, um diese Dinge dann entsprechend auch einzusetzen. So, und wenn wir über das autonomisierte oder autonome Fahren sprechen, ist ja nur jedem bekannt, auch jedem Zuhörer, diese verschiedenen Stufen und Level, die wir dort haben. Wir sind, glaube ich, da auch schon auf einem vernünftigen Weg, aber das, was man manchmal so im Film sieht, dass man komplett im Auto sitzt, die Zeitung liest, Netflix schaut oder schläft und das Auto kreuz und quer dann durch die Stadt oder durch die Landschaft fährt, da sind wir noch viele, viele, viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte von entfernt. Aber das ist auch nicht schlimm, sondern wir haben jetzt Techniken entwickelt, die uns zumindest erstmal über Assistenzsysteme helfen, das Fahren einfacher und vor allen Dingen, und das ist ein großes Anliegen der Europäischen Union, auch sicherer zu machen, ja, Unfälle zu vermeiden und so weiter. Und da sind wir im Moment, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, auch mit Vorgaben oder wesentlich auch mit Vorgaben aus Brüssel.
Ja, würden Sie momentan sagen, dass von der Zulassungsseite mehr an Technik zugelassen wird als das, was die Hersteller schon wirklich liefern? Also es ist ja momentan Level 2, 3 auch schon in der normalen Großserie verfügbar. Und jetzt könnte man sich streiten, ob sie 3,5 oder 4 schon zugelassen haben. Also die Hersteller sind jetzt im Prinzip erstmal im Zuge zu sagen, wir müssen Fahrzeuge zeigen, die wirklich schon den rechtlich bestehenden Rahmen ausschöpfen und so automatisiert fahren, wie sie können. Würden Sie jetzt erst sagen, die Industrie muss liefern?
Ja, die Industrie liefert, ja. Ich sag mal, der Unterschied ist ja, dass Stufe 3 ist halt dieses hochautomatisch oder automatisiertes Fahren und Stufe 4 ist halt dieses, sonst spricht man halt im vollautomatisierten Fahren, ja. Und es gibt schon noch Unterschiede. Also ich sag mal, die Industrie, die liefert auch sehr, sehr viele gute und sinnvolle Ansätze. Und wir haben, glaube ich, sind da auch auf einem vernünftigen Weg. Aber wir müssen halt sehen, es gibt halt Dinge, wenn man über das komplette autonome Fahren spricht, wo ich glaube, wo wir wirklich noch weit von entfernt sind. Also es ist heutzutage überhaupt gar kein Problem, dass ein Auto theoretisch auf der Autobahn fahren könnte, ohne dass man da jetzt eingreifen muss. Ja, ich sag mal, aber es wird schon problematischer dann, wenn ich Gegenverkehr habe. Es wird problematischer, wenn Dinge passieren, um es mal auf den Punkt zu bringen, die so einfach nicht einzukalkulieren sind. Also der Polizist, der am Seitenstreifen steht und mich quasi rauswinkt, das ist für mich als Autofahrer überhaupt kein Problem, dort anzuhalten. Maximal dann, wenn ich vielleicht Angst habe, dass er mich jetzt einer Straftat überführt und ich dann Gas gebe und am Polizisten vorbeifahre, wird dazu führen, dass ich nicht anhalte. Ansonsten ist es kein Problem. Aber das Auto, was autonom fährt, wie erkennt es solche Situationen? Und das Gleiche ist, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, die verschiedensten Voraussetzungen sehr, sehr schwierig. Und wir dürfen eine große Herausforderung nicht aus den Augen verlieren. Das ist die Situation, dass wir viele Autos auf der Straße haben, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, in der ganzen Welt natürlich auch, die vollkommen fern von dieser Technik sind, die teilweise 15 oder 15 Jahre alt sind und überhaupt noch keine Technik drin haben. Und wenn wir dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Situation kommen, dass Autos untereinander kommunizieren müssen, dann habe ich Autos, die das können und Autos, die das nicht können. Das wird, glaube ich, auch nochmal eine sehr, sehr große Herausforderung, die, sehr schwierig ist. In Deutschland sind wir in einem Land oder leben in einem Land, was als erstes Land in der Europäischen Union mit einem Gesetz für autonomisiertes Fahren entsprechend auch für die Zukunft vorgesorgt hat. Da müssen andere Länder da noch ein Stück weit hinterherkommen. Aber Fakt ist, es gibt so viele Herausforderungen, die da noch zu klären sind, zu lösen sind, dass ich als Verantwortlicher in der Politik nicht glaube, dass wir dieses, was wir aus Filmen kennen, man sitzt im Auto und muss nichts mehr machen, dass das noch Jahrzehnte von uns entfernt ist. Aber das, was wir jetzt schon haben, was schon möglich ist, Und was vor allen Dingen der Sicherheit dient, da sind wir auch schon auf einem richtig guten Weg. Also die Bremssysteme, die wir haben, den Spurhalteassistenten, ja, die Erkennung, Totwinkelerkennung und so weiter. Wenn man sich mal anschaut, wenn man heute in einem modernen Auto sitzt, das muss noch nicht mal ein Neuwagen sein, das kann auch ein Auto sein, was in den letzten Jahren zugelassen wurde, und das mal vergleicht mit Autos aus den 90er Jahren, da sind wir ja meilenweit besser, und das hilft, das, sag ich mal, das ist nicht nur ein Beitrag, dass man entspannter fährt, sondern es ist auch ein Beitrag, dass man sicherer fährt. Und das ist, glaube ich, im Moment die Hauptaufgabe dieser Technik auch.
Ja, aber wir haben ja heute schon kleinere Modellvorhaben in Deutschland. Mhm. Renault testet es in der Nähe von Paris. Ja. In Bad Birnbach fuhr immer schon auch ein Bus im ÖPNV. Also klar ist schon, dass die Frage des Mischverkehrs natürlich ein größeres Problem ist. Nur andererseits, wie gesagt, auch in Arizona fahren sie schon als Roboter-Shuttles herum. Beziehungsweise in Europa gibt es schon kleinere Modellvorhaben. Wäre da nicht die Lösung, irgendwie das mehr zu fördern und da auch den Zulassungsrahmen mal dahin zu ziehen, dass man wirklich einen größeren flächendeckenden Einsatz bekäme?
Vielleicht muss man eins nochmal erläutern, weil natürlich oft gesagt wird, in einzelnen Staaten der USA sind sie viel weiter und so. Das hängt ein Stück weit auch mit dem Thema Wiener Straßenverkehrskonvention zusammen. Ja. Und wir haben da auf UNO-Ebene, die europäischen Staaten sind da dabei, die USA in der Form so nicht. Deswegen haben die da auch andere Möglichkeiten. Fakt ist, was Forschung, Entwicklung angeht, sind wir auch, was Förderung durch die Europäische Union angeht, schon gut. Und auch die Hersteller in Europa, die großen OEMs, sind da sehr, sehr aktiv und gut dabei. Und ich glaube auch, dass die Ergebnisse, wenn man sich mal anschaut, was heute in einem Auto alles möglich ist, ja, lässt sich auf jeden Fall sehen. Und das sorgt auch dafür, dass wir dieses Level 2, Level 3 Thema, dass wir das relativ gut auch erreicht haben. Wir haben faktisch aber trotzdem noch rechtliche Probleme, auch bei Level 3 ein Stück weit. Und das darf man halt nicht unterschätzen. Das muss man halt auch sehen, dass man diese Thematik auch lösen muss. Und es geht halt vielleicht manchen etwas zu langsam, aber die Thematiken müssen halt abgearbeitet werden, sowohl technisch, rechtlich, auch im Nutzerverhalten, also dass man da auch entsprechend die Menschen mitnimmt, die Autos fahren sollen. Wir haben eine immer älter werdende Bevölkerung, wird auch manchmal komplizierter, je mehr Technik in so einem Auto ist, dann so ein Auto überhaupt noch so zu fahren, wie man es will. Also da spielen wirklich viele Komponenten mit rein. Und ich kriege als Abgeordneter genauso Zuschriften von Bürgern, von älteren Bürgern in erster Linie, die mir auch sagen, Leute, passt bitte auf, überfordert uns nicht mit der Technik. Genauso wie ich Zuschriften kriege von älteren Bürgern, die sagen, Mensch, durch die Entwicklungen, die ihr auf europäischer Ebene auch vorangebracht habt, kann ich heute noch sicher Auto fahren und würde mir das vielleicht ansonsten gar nicht mehr so zutrauen. Also das gibt verschiedenste Dinge auch, die wir beachten müssen. Wir müssen halt immer, sag ich mal, alle Seiten sehen. Ne? Und eins ist auch ganz wichtig. Autonomes Fahren wird auch in der Zukunft bedeuten, dass der Fahrer dabei sein muss. Laut UN-Gesetzgebung, UNO-Gesetzgebung ist das so. Laut Wiener Konvention ist das so. Wir werden es also nicht erleben, dass wir uns irgendwo hinten rechts einsteigen, so wie bei einem Chauffeur, und das Auto jetzt dann durch die Gegend fährt, sondern das ist auch eine Haftungsthematik. Ich muss immer an die Hände zumindest in der Lage sein, auch in der Zukunft einzugreifen. Und da ist beispielsweise auch eine Frage, über die sehr im Detail diskutiert wird, was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Muss ich immer mit dem Auge auch den Verkehr verfolgen können und dann selbstständig eingreifen, oder muss ich erst dann eingreifen, wenn ich quasi von dem Auto dazu aufgefordert werde und dann mir erstmal einen Überblick verschaffen, was passiert da gerade eigentlich im Verkehr vor mir, und ist denn vielleicht schon zu spät und dann ein Unfall da? Also das ist alles, sind viele, viele Dinge, die da diskutiert und geklärt werden müssen. Ne?
Ja gut, aber industriepolitisch ist es ja schon so, man kann selbst als Laie sich mal anschauen, wie sich in den letzten Jahren die Stellenangebote verändert haben, und die Autohersteller investieren massiv in die Technologie. BMW und Daimler haben sich zusammengeschlossen, um diese Herausforderungen zu stellen. Was wollen Sie denn industriepolitisch erreichen oder gestalten, so damit diese Investitionen sich dann auch irgendwann mal in einem Markt in Europa manifestieren können, so dass diese Investitionen auch irgendwann sich rentieren?
Ja, das Wichtigste ist, und das sagt uns zu Recht auch die Industrie immer wieder, dass wir einen Rahmen schaffen, der verlässlich ist. Ja, dass man also auch so, wie wir das auch machen, wir sind ja tagtäglich auch mit der Industrie im Austausch. Die großen Verbände haben hier ja auch ihre Büros, ihre Interessensvertretungen. Wenn wir Gesetzgebung schaffen, dann muss das auch verlässlich sein für die Industrie. Das heißt, dass man entsprechend das, was wir dort machen, dass man dann die Entwicklung auch so steuern kann, dass dann, wenn die Dinge, die quasi aufgrund unserer Gesetzgebung entwickelt werden, dass man die auch einsetzen kann. Warum betone ich das? Weil das in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit an anderer Stelle immer wieder auch gezeigt wurde, dass das nicht immer der Fall ist. Wenn ich mir mal anschaue, Gesetzgebung für das Thema Emissionen, ich sag mal Abgasemissionen, die ständig verschärft wurden, wo auch zu Recht die Hersteller aus meiner Sicht zu Recht sagen konnten, Leute, wir müssen da eine gewisse Verlässlichkeit haben, ansonsten wird es für uns problematisch in Europa. Und das heißt, das ist für uns die Hauptaufgabe in der Gesetzgebung, da auch nicht nur das Richtige auf den Weg zu bringen, sondern es auch dann verlässlich umzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir hier in der Regel auch entsprechend machen. So, und.
Ja, Schulze, dann möchte ich mich bedanken. Das letzte Wort haben Sie hier. Was möchten Sie uns noch auf dem Weg in die Zukunftsmobilität mitgeben?
Na, das Wichtigste ist, dass wir Vertrauen haben sollten in das, was da auf uns zukommt. Es wird sich vieles ändern. Die Änderungen werden im Vergleich zu anderen Dingen, die wir aus der Vergangenheit kennen, viel schneller kommen. Ja, also das heißt, wir werden mit Sicherheit in 5 oder in 10 Jahren eine ganz andere Mobilität insgesamt auch haben, als wir das in der Vergangenheit kannten. Wir werden aber eins machen, auch als Politik. Wir müssen sowohl die Hersteller als auch, und das ist das Wichtigste, die Nutzer mitnehmen. Das, was die Industrie entwickelt und was der Gesetzgeber vorgibt, muss am Ende des Tages nutzerfreundlich sein. Und das ist unsere Aufgabe. Und deswegen bin ich persönlich sehr optimistisch, was auch die Mobilität der Zukunft in Europa angeht. Ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken vor dem, was speziell aus China entwickelt wird. Nichtsdestotrotz müssen wir aber wachsam sein und müssen versuchen, auch gemeinsam, das heißt Gesetzgeber auf der einen Seite, Bürger und Menschen, die es nutzen sollen, auf der anderen Seite und als Drittes die es entwickeln und auf den Markt bringen, nämlich die Hersteller als dritter Part, dass man gemeinsam auch da Wege findet und gemeinsam auch an der Mobilität der Zukunft arbeitet. Und das mache ich hier im Europäischen Parlament und ich bedanke mich für dieses Interview.
Jo, vielen Dank, Herr Schulz. Ja.